hoffe mal, dass die Internetverbindung stabil bleibt und ich nicht wieder 5 Minuten einfriere und oder einfach komplett raus bin. Wir hoffen das Beste. Und damit herzliche Grüße nach Wien, lieber Martin Stobbe.
Ja, hallo, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen, genau. Zum zweiten Mal zu Gast in diesem Jahr. Ich freue mich immer, mich mit dir zu unterhalten über eigentlich sehr deprimierende Themen. Ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal ja auch. Nee, wobei, beim letzten Mal ging es auch um die USA, aber das war nicht der Schwerpunkt Antisemitismus. Da ging es ja vor allem um diesen Oval Office Skandal mit Trump und Zelensky. Mhm. Um Trump und so weiter wird es heute nicht so gehen, aber wir werden auch wieder einen Blick über den großen Teich werfen, vor allem auf den Zustand der dortigen Demokraten, beziehungsweise einer neuen Generation von amerikanischen Linken. Aber anfangen würde ich mit dem, was, glaube ich, jetzt auch jeder mitbekommen haben dürfte, mit Vernichtungsfantasien gegenüber Israel, jüdischen Soldaten, die halt israelisches oder jüdisches Leben beschützen. Live übertragen im BBC auf dem Glastonbury Festival. Ich glaube, das Glastonbury kennt man ja. Das ist ja, glaube ich, eines der bedeutendsten Musikfestivals Europas. Gibt es ja auch schon ewig. Warst du mal da?
Ich war nicht dort, aber natürlich ist das jedem ein Begriff. Ja, das ist ein großer Name und das ist auch was, was ich eigentlich schon immer irgendwie auch mit linkem politischen Aktivismus in Verbindung habe in meinem Kopf.
Genau, genau. Ja, ich selber auch nicht da, aber ich bin ja ein großer Freund von britischer Musik und schätze ja auch sehr die britische Punk- und New Wave-Musik der späten 70er und der 80er Jahre und Synth-Pop und was da alles herkommt. Da kommt ja ganz, ganz viel großartiges Zeugs her. Es ist halt ärgerlich, wenn man halt feststellt, dass viele Bands, die man eigentlich mag oder die ich früher gerne gehört habe, mittlerweile ziemlich antisemitischen Müll labern. Davon sind leider auch einige ältere Punk-Bands oder auch Britpop-Acts oder so weiter nicht ausgenommen. Große Ausnahme tatsächlich Morrissey, Johnny Rotten und Oasis, also die Gallagher-Brüder. Die sind jetzt nicht explizit pro Israel, aber die haben sich zum Beispiel letztes Jahr schon drüber aufgeregt, über diese ganze woke Scheiße auf dem Glastonbury und diese Idioten mit ihren idiotischen Flaggen, womit natürlich auch Palästina-Flaggen gemeint waren, die da zu Hunderten geschwenkt werden auf dem Glastonbury.
Ja, genau. Wobei halt John Lydon sich schon teilweise sehr gegen Antisemitismus geäußert hat und gegen diesen Israel-Boykott waren. Also hat schon ein paar explizite Äußerungen dazu gemacht.
Johnny Rotten, ja, genau. Ich meinte jetzt nur die Gallagher-Brüder. Die haben sich jetzt nicht eindeutig zu Israel bekannt, aber ihnen geht das einfach auf die Nerven, diese woke Mist, wozu ja immer auch der aggressive Antisemitismus gehört. Das kann man ja gar nicht mehr, also das kann man ja mittlerweile gar nicht mehr voneinander trennen. So auch wieder am Wochenende. Ich kannte diese Band nicht. Bob Villain, das sind so zwei Typen, soll wohl laut Wikipedia Afro-Punk oder Grime-Punk sein. Ich habe es mir angehört, es ist Scheißmusik. Im Gegensatz zu Kneecap, die auch gespielt haben, die ja auch bekannt und berühmt und berüchtigt sind, mittlerweile als skandalträchtige antisemitische Band, wo auch gerne mit die Spoiler-Flagge mal auf der Bühne rumgewedelt wird. Ich glaube, es läuft auch gerade ein Gerichtsverfahren gegen das eine Bandmitglied wegen Unterstützung einer terroristischen verbotenen Vereinigung. Ja, das sind halt mittlerweile so Role Models, wenn du dir das anguckst, wie halt dieser Sänger von Bob Villain halt vor Tausenden von begeisterten Zuschauern Free Free Palestine skandiert und dann Death Death to the IDF und das mitgegrölt wird. Reichsparteitagsstimmung kommt da halt auf, ne? Also das ist mittlerweile so ein nicht unbeträchtlicher Teil der Kulturlandschaft und natürlich sind es immer Linke. Also bei Bob Villain sind es definitiv eine linke Band. Kneecap eigentlich auch. So linksnationalistische IAA-Sympathisanten. Ja.
Genau, das ist jetzt so ein bisschen die Fringe. Aber du hast jetzt ja gesagt, das würde mich nämlich auch interessieren, dass auch so klassische Bands eigentlich, die es schon lange gibt, auch so mit auf den Zug aufspringen. Oder ist das nicht so?
Also ich habe es auf jeden Fall gesehen bei zum Beispiel Damon Albarn oder Jarvis Cocker. Also Jarvis Cocker also der Pulp-Sänger, wenn wir mal in die 90er Jahre zu Britpop zurückgehen, die großen fünf Britpop-Bands, Oasis, Blur, Pulp, Suede und Supergrass. Also Jarvis Cocker ist schon länger bekannt als BDS-Unterstützer und Damon Albarn von Blur, der hat sich letztes Jahr auf dem Glastonbury auch eindeutig pro-palästinensisch geäußert. Also halt, man kennt es ja, es ist ja immer dasselbe. Ich glaube, bei ganz vielen von diesen britischen Künstlern, Acts, spielt auch eine gehörige Portion Mitläufertum eine große Rolle, weil du einfach ein Outsider bist, wenn du da nicht mitmachst. Also Johnny Rotten, John Lydon ist halt ein Paria in der Musikszene in England. Und da gibt es verdammt wenig. Und viele, als Sleaford Mods zum Beispiel, auch eine Band, die ich auch eine Zeit lang gerne gehört habe, kann ich mir auch nicht mehr so gut anhören. Die wollten sich am Anfang raushalten, ging dann nicht. Ein paar Wochen nach dem 7. Oktober haben sie dann doch sich zur Seite Palästinas in Anführungszeichen bekannt. Und ja, das sind, glaube ich, so klassische Mitläufer. Die sehen das nicht so. Ja. Aber dann gibt es halt eben, wie gesagt, diese ultra krassen Hardliner. Und es gibt auch die Undertones beispielsweise, eine Punkband, eine der wichtigsten Punkbands Großbritanniens der späten 70er, zumindest durch diesen einen Hit, den die hatten, Teenage Kicks, habe ich letztes Jahr auch nochmal live gesehen. Ein paar Wochen später sind sie auch mit auf irgendeiner Pro-Pali-Compilation drauf. Es ist halt ein einziges Trauerspiel. Ich freue mich immer, wenn Bands sich gar nicht dazu äußern. Oder hört doch, man sollte einfach Musik hören von Bands, die es gar nicht mehr gibt. Dann können die sich auch nicht mehr äußern.
Dann können die sich nicht mehr äußern, ja. Also es ist ja so mein Eindruck, wenn man jetzt solche Länder anschaut wie Großbritannien und Irland, alles was links ist, ist ja antisemitisch. Das kann man ja eigentlich faktisch so sagen.
Ja.
Deswegen ist es ja gerade, würde es eigentlich jetzt gerade gar nicht wundern, wenn das so besonders Punks, Ska und Hardcore besonders betroffen sind, weil da gab es schon früher viel Antisemitismus. Das kenne ich eigentlich gerade so aus dem Bereich, alles was so Richtung Ska und so geht, das war ja schon immer komplett links verseucht. Aber halt in so einem schlecht linken Sinne, ja. Also so ganz einmal einerseits so üble, extrem, ja, so harmonische, schlagerlastige Musik schon. Also Ska zum Beispiel, das habe ich immer gehasst.
Ja.
Und gleichzeitig gemischt mit so einem Linksradikalismus der allerdümmsten Sorte, der halt immer eigentlich in Richtung Antisemitismus gegangen ist und der halt auch deswegen auch schon, weil neben den Iren sind ja die antisemitischsten Menschen der Welt Spanier, meiner Meinung nach. Und linke Spanier besonders, also linke Spanier kann man alle vergessen. Und das strahlt leider auch auf Lateinamerika aus. Und in diesem ganzen Bereich ist das ja auch so ein großes Musikding. Und das ist ja wirklich also was, wo man ja zum Davonlaufen. Und ja, deswegen irgendwie, es ist zwar alles sehr deprimierend, aber es überrascht einen ja irgendwie nicht, dass in den linksradikalen Teilen der Musikszene das so vorherrschend ist.
Ja, es gehört halt dazu. Also wenn man zum Beispiel den Wikipedia-Artikel von Bob Villain mal aufruft, dann steht da, die Texte befassen sich mit sozialen und politischen Themen wie Rassismus, Polizeigewalt, ungleich verteiltes Einkommen, Zugang zu gesunder Nahrung, Gentrifizierung, den Einfluss von Hollywood auf die Arbeiterklasse. Aha, sind das die, sind bestimmt die aufoktroyierten Verblendungszusammenhänge, die Hollywood in die Arbeiterklasse hinein manipuliert, damit sie nicht ihr eigentliches Ziel, den Klassenkampf, dann halt machen. Ja, so hat man das 68 auch schon gesehen. Genau, der Einfluss von Hollywood auf die Arbeiterklasse sowie den Einfluss verschiedener verschriebener Medizin auf die Bevölkerung. Aha, das klingt ja fast schon ein bisschen esoterisch verschwurbelt. Ja, ich denke wenn ich das lese, wenn das so die textlichen Inhalte sind einer linksradikalen britischen Band, dann weiß ich halt, da klopft der Antisemitismus auf jeden Fall nicht nur an die Haustür. Also er gehört einfach, ist inhärent, gehört damit dazu. Deswegen darf es einen leider nicht verwundern.
Weil was du gerade schon gesagt hast, Verblendungszusammenhang, ich glaube, mit Marx kommt da fast nichts mehr. Das muss man halt auch schon sagen, also Marx ist ja auch Jude und so, der ist ja auch verdächtig und ich glaube, also mit Kritik und so weiter hat das alles gar nichts mehr zu tun. Es geht eigentlich nur darum, da gibt es so, das ist halt alles inzwischen so komplett so runtergebrochen auf so eine Art, die selbst Foucault noch massiv Unrecht tut. Also es gibt irgendwelche mächtigen Fäden. Also es geht so sehr um Macht, es geht gar nicht so sehr, es gibt keine Klassenanalyse mehr, es gibt so die da oben, die Reichen, die Mächtigen, die kaufen alles und so und irgendwas hat das mit Juden zu tun, das ist die Denke und viel weiter geht es nicht mehr. Also dass da eine Analyse noch von Klasseninteresse und irgendwas steht, nein, die Leute werden einfach vermüllt und vergiftet mit irgendwelchem Propagandazeug aus Hollywood und dahinter stecken die Juden und so, das weiß man ja alles und ich glaube, also das hat, glaube ich, auch mit dem, was 68 teilweise noch da war, also was man da wissen musste, um überhaupt mitzureden zu können. Das ist ein solcher Verfall auch, muss man einfach sagen, des Denkens. Da gibt es überhaupt kein Denken mehr. Problem an dieser Art von Ideologiemüll ist halt häufig, dass da eigentlich gar kein Gedanke mehr dahinter steckt.
Ja, es ist so ein Vulgär-Marxismus. Wenn überhaupt, dann ist es so ein Vulgär-Marxismus, der aber auch so Klassenanalyse längst ersetzt hat durch, genau das, was du gerade beschrieben hast, ich kenne dieses Weltbild, ich kenne dieses Denken vor allem von spanischen Crustcore-Bands, der 90er und Nuller Jahre, etliche von diesen Bands habe ich auch früher live gesehen, weil man als Autonomer natürlich auch immer so ein Fable hatte für so eine Art von Musik und das war wirklich ein bemerkenswert schlichtes Weltbild, im Prinzip eigentlich so das klassisch antiimperialistische Weltbild minus Klassenanalyse, also die wir Guten hier unten, wir we the people und dann da oben gibt's halt so die reichen, mächtige Elite und wenn wir die alle abknallen, dann ist doch alles gut. So. Und das, dieses bemerkenswert schlichte Weltbild hat sich aber mittlerweile in den es ist halt Mainstream-tauglich geworden, wenn halt solche Acts wie Bob Villain oder Kneecap mit genau diesem Früher haben wir immer gesagt, verkürzte Kapitalismuskritik oder regressive Kapitalismuskritik. Es ist ja nicht mehr das.
Nein.
Es ist ja einfach nur noch dümmste
Es ist vor allen Dingen ist da
Vernichtungsfantasien.
auch das Hufeisen eigentlich komplett. Also du kannst ja eigentlich sagen, das Rechte, das eigentlich, der, daher kommt ja eigentlich dieser Spottname Vogue. Ja, also die Leute haben selber irgendwann von sich gesagt, wir sind Vogue. Und dann haben die anderen angefangen, das als Spottnamen zu verwenden. Allein deswegen, weil rechte Verschwörungsspinner im Internet, die eigentlich immer schon auf denselben Motiven eigentlich, die wir gerade beschrieben haben, basiert haben. Da gibt es irgendwelche sinisteren Eliten, die uns das Volk kontrollieren und wir müssen eine Regierung des Volkes bilden und so. Ja, das ist halt eigentlich dasselbe in Grün. Nur dass die haben auch schon immer gesagt, wir sind sozusagen die Wissenden, die Erwachten und die ganze Bevölkerung, das sind so die Schlafschafe und so. Das heißt also, man hat das deswegen als Spottnamen eingeführt für diese Leute, weil die genauso denken und reden wie ein rechter Verschwörungstheoretiker. Und die sind sich ja auch in Sachen Israel mit diesem Milieu 1:1 einig. Das ist ja komplett deckungsgleich, ob du jetzt Andrew Tate oder Greta Thunberg zu Israel befragst, es kommt ja dasselbe, derselbe Müll dabei heraus,
Genau,
weil
oder Candace Owens.
derselbe, ja, oder halt Bob Willen oder Kneecap oder wen auch immer, das ist ja alles das, dieselbe Soße. Ja, das ist, da gibt es ja gar keinen Unterschied zwischen denen und irgendwelchen rechtsradikalen Spinnern, sondern das sind alles antisemitische Verschwörungstheorien. Also eigentlich kommt so diese vulgär, auch sehr teilweise sehr vulgäre antideutsche Analyse der Verschwörungstheorien und des Antisemitismus dahinter, der kommt ja jetzt, das kommt jetzt ja wieder sozusagen, indem man, wenn man sich halt anschaut, dass eigentlich auch Linke, also man kann den keinen Antikapitalismus mehr wirklich bei denen feststellen, man hat eigentlich nur noch dieselbe vulgäre und ja, völlig theoriefreie Ressentiment bei denen auch nur noch dabei und da kann ich einfach auch wirklich jetzt keinen wesentlichen Unterschied mehr feststellen.
Ja, das beschreibt eigentlich das Mindset so dieser heutigen linken Generation ganz gut. Das ist ja auch ein globales oder zumindest ein westliches Phänomen. Das ist, die deutsche Linke holt langsam wieder auf. Also man ist auf einem guten Weg, in Anführungszeichen. Die zur Linken in Italien oder in den USA, über die wir nachher noch sprechen werden, da wieder aufzuholen. Also Ferhat Koshak und seine GenossInnen geben sich alle Mühe, Heidi und diese ganzen Leute, das schließt ja wirklich an auf inklusive Islamismusverklärung oder dass man diese Leute als Bündnispartner sieht. Im Prinzip auch nichts Neues, aber zumindest gab es ja mal so Irritationen in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren, die aber leider mittlerweile ziemlich verflacht sind. Ich will noch mal ganz kurz was zu Bob Willen sagen, weil mich da auch mehrere Hörerinnen und Hörer angeschrieben haben. Die Band oder dieser Act, das sind ja nur zwei Leute, die sollten als Supportband einer anderen Band jetzt in Deutschland spielen, ich glaube August, September, unter anderem auch im Felsenkeller in Leipzig. Und es ist ja bekannt, dass der Jörg, der den Felsenkeller mit anderen Leuten betreibt, dass das ein guter Freund und ein ständiger Podcast-Gast ist bei mir. Und ich habe mehrere Leute gefragt, was ist denn da los? Wieso spielt denn diese Scheißband im Felsenkeller? Und es war wohl tatsächlich so, dass die Booking-Agentur, die die Konzerte von dieser eigentlichen Hauptband, der Name ich schon wieder vergessen habe, die auch wohl nicht so sind wie Bob Willen, die haben halt, ohne das zumindest im Felsenkeller oder anderen Locations in Deutschland das mitzuteilen, haben die einfach Bob Willen mitgebucht. Das war aber noch vor dem Glastonbury natürlich. So, jetzt ist es so, das Konzert im Felsenkeller würde so oder so nicht mit Bob Willen stattfinden. Es ist vollkommen klar, dass man solchen Leuten natürlich überhaupt keine Bühne zu geben hat. Und da muss man mit Jörg und dem Felsenkeller auch überhaupt nicht drüber debattieren. Aber so wie es aussieht, werden wohl mehrere Konzerte dieser Band oder vielleicht sogar alle Konzerte in Deutschland abgesagt werden, weil die Booking-Agentur da wohl auch nicht so Bock drauf hat. Also in dem Sinne Chapeau, das finde ich gut. Und jetzt ist ja auch so, dass hier das Mark Rubio hat ja auch gesagt, gibt keine Visa für euch. Ihr könnt halt nicht in die USA einreisen. Wir wollen halt keine Leute, die auf offener Bühne den Tod von israelischen Soldaten oder den Tod von Juden fordern, möchten wir hier nicht haben. Verpisst euch so. Finde ich auch gut. Das muss halt auch Konsequenzen haben.
Absolut.
Autoritären Charakteren begegnet man autoritär, weil es ist die einzige Sprache, die sie verstehen. Frei nach Adorno.
Genau. Das wäre auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, auch dass man das in Deutschland hinbekommt, dass man Leute, die sich so betragen und die ja keine Daueraufenthaltsberechtigung haben, keine dauerhafte Einreiseberechtigung, dass man die auch gar nicht reinlässt. Wofür brauchen wir die hier?
Die zahlen unsere Rente, Martin. Wer weiß?
Sicher, sicher. Na,
Wer
ich
du deine
meine, auch
nicht, du
gerade
lebst ja in
bei so
Österreich.
Bands, ja, also die werden ja bezahlt. Also man muss ja eigentlich fast sagen, fast alle solche Konzerte oder Konzertreisen, wenn sie durch Deutschland gehen, werden ja irgendwie durch die öffentliche Hand quersubventioniert. Stehen fast immer hinter all diesen Festivals und Musikevents stehen öffentliche Radio- und Fernsehsender als Sponsoren, als Partner, als Übertragungsdingsbums. Also es ist doch völlig klar, dass man da das öffentliche Geld auch einfach abziehen kann aus Veranstaltungen, wo solche Leute auftreten.
Eigentlich ja. Eigentlich
Ja.
ist es ganz einfach. So wie man das auch in Berlin eigentlich davor hatte mit dem Joe Cialo, der schon wieder
Ja.
zurückgetreten ist als Kulturdesignator, der gesagt hat, ja, es gibt halt kein Geld mehr für antisemitischen Mist. Also,
Ja.
nee, dann müsst ihr euch halt, könnt ihr ja privat alles machen. Wenn sich das nicht trägt, habt ihr halt Pech. Aber
Genau.
warum sollte der Staat sowas finanzieren? Aber
Genau.
gut,
Und
da,
warum auch sollte man eine Band wie Kneecap, die Hisbollah-Fahnen schwenkt, nach Deutschland einreisen lassen? Also
genau.
sehe ich.
Ja, bei Bob Dylan kommt halt noch hinzu, dass es ja auch so eine
Kein Grund
Verballhornung.
dafür.
Nee, sehe ich auch keinen Grund für, genau. Aber Kneecap muss ich leider sagen, die machen auch relativ gute Musik. Ich kann das schon verstehen, dass das
Ja,
halt
also.
junge Leute catcht. Aber es ist halt umso erschreckender, dass halt Bands, die halt so Role Models sind, das sind halt so Anfang- oder Mitte-20-jährige Bubis, die aus diesem ganzen irischen, nordirischen Konflikt halt so ihre Texte und ihre Inspiration ziehen. Und das ist halt auch. Es ist halt sehr catchy Musik. Bob Dylan juckt mich nicht. Das finde ich fürchterlich, die Musik. Ich finde es übrigens auch eine Frechheit, irgendwie Bob Dylan so zu verballhornen. Bob Dylan, der sich zum Beispiel mit dem Song Neighborhood Bully immer auf die Seite Israels gestellt hat. Ja, aber gut. Aber Kneecap, ich kann das schon verstehen, dass das halt irgendwie rein emotional halt wirklich viele junge Leute abholt, weil die Musik ist halt aggressiv und wenn du das halt noch in diesen Kontext dieses Irland-Nordirland-Konfliktes setzt, dann ist das schon so ein, das pusht halt so. Wir waren ja auch mal jung und haben auch gerne aggressiven Punkrock gehört und ich kann das verstehen, dass das eine gewisse Wirkung hat auf vor allem junge Männer, zornige junge Männer, die meistens aber eher aus dem Mittelstand kommen, so auch bei Kneecap. Aber das macht es halt umso beschissener, weil das sind ja nun mal Bands, denen halt Tausende von jungen Leuten zujubeln. Das ist eine Generation von 16 bis 25 oder 30-Jährigen, die einfach aufwächst mit hammerhartem Vernichtungsantisemitismus. Hisbollah-Flagge schwenken ist was anderes, als zu sagen, ja, beide Seiten machen ja schlimme Sachen. Hisbollah-Flagge schwenken oder ab Hamas, ab Hisbollah auf einer Bühne von sich geben und dabei beklatscht werden oder Def, Def to the IDF grölen. Das ist halt nochmal eine andere Hausnummer. Und das finde ich halt besonders krass. Das ist halt eine Generation, die aufwächst, für die ist das vollkommen normal. So, die Zionisten begehen Völkermord in Gaza und es ist vollkommen normal, den Tod von Juden zu fordern, weil es sind ja, die machen ja Genozid seit 76 Jahren. Das finde ich halt krass. Und das gab es, ja, zumindest in Deutschland gab es mal, war das nicht so ausgeprägt vor 20 Jahren. Aber da holt die deutsche Linke natürlich jetzt auch enorm auf. Ja, ist ein leider ein trauriges globales oder zumindest westliches Phänomen.
Ja, also ich würde vielleicht so, ja, ich glaube, würde fast behaupten, dass das gar nicht mehr so ein Linksding ist. Deswegen meine ich das vorhin auch so, dass ich das so angleiche mit dem rechten
Ja, gut.
Verschwörungsdenken, dass es eigentlich ist, eine junge Generation, die viel mit dem Internet aufwächst, wo einfach auch Basiswissen und auch überhaupt intellektuelle Fähigkeiten völlig verkümmern, weil ganz wenig selber sich mehr angeeignet und gelesen wird und wo auch eigentlich insgesamt so ein Gesamtmindset verkauft wird, der sich halt links und rechts auch gar nicht mehr unterscheidet. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Bedrohliche, wie viele junge Leute insgesamt und gerade auch, ja, egal ob die jetzt links oder rechts oder sonst wie sind, komplett in so eine Art des Denkens abgleiten, das einfach gar nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat.
Genau, das finde ich, also ich finde wirklich dieses Phänomen Heidi Reicheneck, finde ich, beschreibt das ganz gut. Also generell ist es ja auch so, die Aufmerksamkeitsspanne ist ja sehr, sehr gering. Man bildet sich in Anführungszeichen dann über TikTok-Reels, die ja so 15 Sekunden gehen, in der dann irgendwie eine coole tätowierte Frau mit großem Pony dann irgendwie hysterisch rumschreit und auf die Barrikaden ruft im Bundestag. Und das ist dann die politische Message. Also es ist wirklich ja runtergebrochen auf nur noch Phrasen, Formelgeschichte. Nicht, dass das jetzt irgendwie großartig anders wäre auf der rechten Seite, da funktioniert es ja genauso und es hat ja lange auch noch besser funktioniert, aber auch da schließt die Linke halt mittlerweile auf, während so, ja, während halt irgendwie das politische Establishment eigentlich als altbacken, bieder und langweilig empfunden wird. Oder generell
Genau.
sich so mal ein bisschen mit komplexeren Themen ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, ist halt für die, glaube ich, für, ich will das gar nicht so verallgemeinern, aber das klingt immer so ein bisschen so, die Boomer schimpfen auf die jungen Leute, aber.
Ja. Das klingt bei mir auch so, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein Phänomen ist, was so ein bisschen aus diesem Internet und so, das ist ja auch was, wo man selber ja dran beteiligt ist. Man selber
Ja.
konsumiert vieles aus dem Internet. Und da merke ich einfach auch, dass viele von den Inhalten, die besprechen zwar Dinge und wir jetzt hier auch, aber das bleibt natürlich alles ein bisschen eher Oberfläche. Nur wir gehen jetzt nicht in die Richtung und sagen, erklären den Leuten, wie ist die Welt oder versuchen ihnen halt so eine einfache Theorie anzubieten, aus der sie heraus sie alles erklären können. Aber es ist schon so, dass Leute so in sowas hineingesaugt werden, habe ich jetzt heute schon mehr das Gefühl. Das ist wirklich mehr so ein komplettes Ausblenden von Wirklichkeit und von äußeren Einflüssen ist, was da stattfindet. In so Echokammern im Internet. Also das ist schon so ein bisschen ein Teil des Phänomens, den ich doch sehr stark auf diese Art der Kommunikation auch zurückführe. Weil wenn das nicht so wäre, wenn man auch sich ein bisschen kritisch mit den Themen beschäftigen würde, ginge es nicht so einfach. Das andere ist natürlich, dass die antisemitische Ideologie natürlich auf diesen Teilen der radikalen Linken immer gewohnt hat und bei der radikalen Rechten auch. Zu einem Teil ist es halt auch einfach ein Jugendphänomen, wo man halt sagen muss, Leute werden halt größer, setzen sich dann vielleicht kritisch damit auseinander oder werden insgesamt weniger radikal, weniger politisch und dann schleicht sich das so aus. Das ist halt vielleicht die Hoffnung, die man damit verbinden kann. Aber insgesamt finde ich das schon sehr, sehr bedenklich, einfach dieses Abnehmen von Bildung. Also auch überhaupt der Verfall des Diskurses, wenn wir noch gesagt haben, über Antisemitismus bei den 68ern reden. Naja, ich meinte eigentlich, dass insgesamt einfach dadurch, dass diese Leute, also Linke heute, gar nicht mehr so richtig sich mit irgendetwas beschäftigen und auch theoretisch gar nicht mehr dieses Niveau haben wie früher, wenn wir sagen, Antisemitismus bei den 68ern, das war schon teilweise ein Bruch dann, wenn jemand, der eigentlich theoretisch sehr gebildet war, plötzlich hasserfüllt über Juden oder Israel sprach oder die Deutschen vom Judenknacks therapieren wollte und irgend sowas, dann konnte man schon feststellen, da bricht was aus, ja, da ist ein Bruch festzustellen, man konnte das kritisieren. Und heute, wenn ich mir so diese vulgäre Ideologie anschaue, die dahinter steckt, da ist ja gar kein Bruch mehr. Das ist so eine Soße. Da ist das intellektuelle Niveau ist erbärmlich. Und der Antisemitismus fügt sich da nahtlos ein in so andere Theoreme wie, weiß ich nicht, Millionäre kann man auch erschießen oder CDOs oder ich weiß nicht. Das ist einfach so eine Soße von Müll, die eigentlich nur aus Ressentiment besteht und die auch, denke ich, sehr, sehr viel zu tun hat mit so unreflektierten Problemen in der Gesellschaft, in der Ökonomie und so weiter. Da kann man auch nochmal drüber sprechen, was ist so der Hintergrund davon, warum bricht sich das so Bahn?
Ja.
Da kommt man gar nicht mehr hin. Also es gibt unter Linken heute gar nicht mehr so wirklich dieses Gespräch. Also auch die Linkspartei ist ja, wenn man sich das ansieht, auch einem komplett intellektuellen Verfall ausgeliefert worden.
Ja, damit der einfache Mann es versteht, Martin. Deswegen ist das, deswegen die Sprache wahrscheinlich. Der einfache Mann, es ist, ja, also ich meine, gut, ich meine, klar, also das linke Kernklientel ist ja ohnehin sehr großstadtzentriert und das ist ja auch so, aus welchem Grund sollte jemand halt, der im akademischen Mittelstandsmilieu aus so Berliner oder Hamburger Szenevierteln entspricht, warum sollte so jemand überhaupt noch eine linke Partei wählen? Also das passiert ja auch nicht mehr. Das ist ja eh klar. Das ist ja auch ein Phänomen, was sieht man ja auch in den USA. Ganz klar, das finde ich auch wirklich noch interessant, weil in Deutschland gab es ja auch diesen Bruch zwischen der klassischen Linken wie Wagenknecht und halt diesen jungen Wilden wie Reichinek, und ihr Wagenknecht hat dann ihre eigene Partei gegründet, die, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die so beliebt ist unter jungen Leuten, sondern die wird wahrscheinlich wirklich noch gewählt, gerade hier in Ostdeutschland, von dem alten Linkspartei-Klientel, die dann eine Zeit lang zähneknirschend AfD gewählt haben, weil die Linkspartei ist ihnen zu Vogue und zu akademisch und die wissen gar nicht, interessiert Gaza gar nicht. Die wollen halt irgendwie ostdeutsche Identität und am Ende des Monats auch ein bisschen Geld haben und ein bisschen mehr Sozialstaat. Die wählen dann halt BSW und natürlich Frieden in der Ukraine und keine Waffenlieferung, das wollen die dann auch. Und soweit geht's dann schon. So das globale Interesse, aber weit darüber hinaus können die sonst eigentlich mit diesem ganzen Linkswoken-Müll überhaupt nichts anfangen. Die wählen dann BSW und dieses junge, hippe, urbane Klientel wählt dann halt die Linkspartei mittlerweile. Oder in den USA halt, in den Großstädten, in den Universitätsstädten halt die Demokraten, wo es ja auch so Flügelkämpfe gibt. Du setzt dich damit mehr auseinander als ich, weil ich finde das nämlich zum Beispiel jetzt interessant, da können wir jetzt mal über den großen Teich rüber, diese Vorwahlen für die im Herbst stattfindende Bürgermeisterwahl in New York. New York Es ist halt eine der weltweit wichtigsten Metropolen. Man sagt es ja auch so, die Antisemiten sagen Jew York, aber es ist ja auch nicht ganz falsch. New York hat eine sehr große jüdische Community.
Ja.
Ich glaube, da gibt es auch sehr viele antizionistische Spinner, aber trotzdem ist halt New York, es ist halt bekannt, das ist halt einfach eine Stadt, in der sehr viele Juden halt leben. So.
Ja.
Und das ist dann auch nicht ganz irrelevant, wer da halt Bürgermeister wird. Und ich glaube, da gibt es halt jetzt momentan auch in diesen Vorwahlen, gibt es dann halt auch diese Diskrepanz zwischen alten Demokraten, wie dem Andrew Cuomo, heißt der, glaube ich, ne?
Ja.
Und natürlich dem jungen Wilden, dem Mamdani, der heißt, wie heißt er? Loran Mamdani. Und der Typ ist natürlich, der entspricht halt komplett diesem neuen, links-woke, progressiven Klientel, ja, wo halt alles das, über was wir gerade gesprochen haben, zusammenkommt. Und natürlich ist er auch ein beinharter Antisemit. Ich zitiere mal kurz hier auch Wikipedia.
Ja.
Hauptinformationsquelle. He has been sharply critical of the state of Israel's treatment of the Palestinian people, pledging to abide by the International Criminal Court arrest warrants for Israeli leaders by arresting Prime Minister Netanyahu. If he were to visit New York City during the Democratic primaries, Mamdani received endorsement from prominent progressive politicians, including Bernie Sanders, der rennt ja dann immer noch so mit, und natürlich Alexandria Ocasio-Cortez, also das...
Ja.
Quartett des Grauens, AOC und Kleib und wie sie alle heißen.
Ja, ja, okay. AOC und Sanders sind ja im Moment die Speerspitze der Opposition in den USA. Das sind die einzigen, die öffentliche Auftritte machen. Die machen das meist zusammen und versuchen da so ein Bündnis herzustellen, na, aus alten und neuen Linken bei den Democrats. Ja, also die Frage ist, und das ist halt für Berlin auch relevant, deswegen kann man da erstmal nochmal so einen Bogen schlagen, aber tatsächlich eine der zentralen Fragen, und das war auch eine der Fragen, an denen zum Beispiel sogar bis nach Graz in Österreich ist es gekommen, dass die KPÖ dort den Bürgermeister stellt. Ja? Also die Frage, mit der die Linken punkten in diesen Städten, ob in Berlin, in New York oder in Graz, ist immer dieselbe. Es ist die Wohnungsfrage. Das ist der entscheidende Punkt, um den kommen sie. Das heißt, warum wählen urbane Mittelstandsleute, wie du auch gerade gesagt hast, ja, die eigentlich ideologisch grün sind, warum wählen die KPÖ oder die Linkspartei? Oder warum wählen die einen Mamdani? Das ist ganz einfach. Es handelt sich dabei um Leute, die ökonomisch relativ gut gestellt sind, die sich aber an Orten wie Berlin oder New York erst recht längst kein Eigentum mehr leisten können, ja, weil es zu teuer geworden ist, die aber aufgrund ihrer Stellung im Ideologieprozess darauf angewiesen sind, eigentlich in diesen Städten zu leben und auf ihren Lifestyle halt urban ausrichten, ja, also der ganze Lifestyle dieser Leute, immer mit dem Fahrrad rumzufahren und was weiß ich was, betrifft jetzt eher so Berlin, aber in New York gehen halt auch Leute im Gegensatz zum Rest der USA auch viel zu Fuß oder benutzen die U-Bahn, das wird halt dort auch wirklich gemacht. Und im Rest von USA fährt man Auto, aber durch Manhattan zur Rush Hour mit dem Auto zu fahren, ist hoffnungslos.
Ja.
Und deswegen gibt es auch da viele, die halt den Public Transport benutzen, die eine Mietwohnung haben und so. Das ist also wirklich tatsächlich ein wenig europäisch, das Lifestyle-Konzept von vielen der Leute dort. Und das Einkommensniveau ist zwar recht hoch, aber natürlich fressen die Mieten das auf. Das heißt, es gibt jetzt so diese Vorstellung, ja, es gibt ein paar sehr, sehr reiche Vermieter, denen gehören die Wohnungen und die müssen wir halt irgendwie beschneiden, einbremsen und so weiter, damit wir uns unseren urbanen Mittelschichtslebensstil hier leisten können. Und das wird dann verkauft unter dem Motto, wir machen Sozialpolitik für die Armen, die sich das Wohnen in der Stadt nicht mehr leisten können. Ja, aber die Armen können sich das Wohnen in der Stadt schon lange nicht mehr leisten und Mietpreisbremsen machen das für die Armen nicht leistbar, weil die Mieten sind längst über ein leistbares Niveau für Arme hinaus, was einfach auch daran liegt, dass die Nachfrage nach Wohnen in Orten wie Berlin und New York so riesig ist. Ja, wer auf der Welt hätte nicht mal Lust, auf der Upper East Side zu leben, dann eben, ja, was weiß ich, ja, sich dann ein schönes Apartment zu mieten und dann Nachbar von Woody Allen und so zu sein. Ja, klar, und direkt beim Central Park, es ist auch eine schöne Wohngegend, ja, aber
ich war mal da,
es kann sich nicht jeder leisten und es wird auch nicht dadurch, dass man diese Leute einbremst, nicht jeder leisten kann. Aber was dieses Einbremsen leisten kann, das ist eben, dass Leute, die zum Beispiel, also die Stadt New York ist ein riesen Arbeitgeber, ja, die hat eine riesige Polizei und so weiter und öffentliche Verwaltung, das ist ja eine Stadt mit, was weiß ich, knapp 10 Millionen Einwohnern oder so, ja. Und da gibt es halt jede Menge Jobs im öffentlichen Dienst oder an der auf der anderen Seite vom Central Park, auf der Upper West Side, gibt es die Columbia University, wo halt auch die großen Campusbesetzungen stattgefunden haben. Das heißt, es gibt ein riesiges Milieu von Leuten, die zum Beispiel auf der Upper West Side wohnen, die irgendwie aus diesem akademischen Milieu kommen, die so Einkommen haben, so 100.000, 200.000 Dollar im Jahr und für die, die immer steigenden Mieten natürlich ein Problem darstellen. Und für diese Art von Mittelschicht ist diese Art Sozialismus, das müsste man hier ganz klar in Anführungszeichen setzen, gedacht. Es ist eine Strategie sozusagen, die Leute, die in Immobilien investieren, das können halt Fonds sein, wo auch Kleinsparer mit drin hängen, die irgendwo sonst wo wohnen. Es können aber auch große Unternehmen oder einzelne Immobilienhaie sein, wer auch immer jetzt dahinter steckt. Aber diese Immobilienbesitzer dort, die und deren Mietvorstellungen und die Mietsteigerung, die bedrohen sozusagen dieses Lebensmodell von dieser Sorte oberer Mittelschicht. Und diese Sorte obere Mittelschicht will sich mit so einer Klientelpolitik dagegen absichern, dass die Mieten dort immer teurer werden. Und das ist eigentlich einer der Kernpunkte, warum das bei recht gut verdienenden Leuten so gut ankommt. Ja, also wer selber sozusagen Millionär ist, der freut sich, wenn ein Mamdani sagt, also Milliardäre haben keine Existenzberechtigung, es sollte keine Milliardäre geben. Weil der Milliardär steht immer noch über dem Millionär und der Einkommen im Jahr erzielt von 100.000, 150.000 Dollar und damit in New York halt schon recht viel seines Jahresgehalts für Miete ausgeben muss. Ja, der hat vielleicht Ressentiment gegen die, die noch reicher sind und große Immobilienbesitzer haben. Und das ist einfach ein ganz zentrales ökonomisches Thema dahinter, was aber mit all den Punkten, die halt eine soziale Frage betreffen, also wo gibt es günstige Wohnungen, wo gibt es Sozialwohnungen, wie können die Ärmsten der Armen eine Wohnung finden, hat das eigentlich meistens sehr, sehr, sehr wenig zu tun. Und diese Leute unterstützen auch häufig eine solche Politik gar nicht, weil die wissen, wenn es eine Politik gibt, die sich gegen die Reichen, die Milliardäre richtet, die hier so eine Bremse einzieht und einen Bestandsschutz, die schon da sind, dass das die ökonomische Entwicklung einer Stadt verlangsamt. Und auch die Möglichkeit der Armen und auch der Reihenpendler aus dem Umland und so weiter in der Stadt gutes Geld zu verdienen, vermutlich vermindern wird und nicht verbessern. Ne? Weil sollten halt Firmen und reiche Leute aus New York abziehen und so weiter, erhöht das ja nicht die Möglichkeit der ärmeren Leute, gute Jobs zu finden.
Genau, das ist wahrscheinlich so, dass die sogenannte Lifestyle-Linke, die du gerade beschrieben hast.
Genau, diese Lifestyle-Linke, die muss halt dieses ihr Eigeninteresse sozusagen, wir wollen die Verteuerung der Mieten verlangsamen, damit nicht Reichere von außen unsere Wohnungen übernehmen, also um diese Marktverdrängung aufzuhalten, aber an einem gewissen Punkt, die sie vorher selbst betrieben haben.
Ja.
Die Leute mit dem Einkommen bis zu einem gewissen Niveau der oberen Mittelschicht haben halt ja die anderen Leute aus der Stadt verdrängt. Das ist ja ein Prozess, der Stadt gehabt hat.
Jetzt das nennt man Gentrifizierung,
sind sie dort
ja.
In diesen Wohnungen und sagen, okay, die weitere Mietsteigerung fängt jetzt aber auch an, uns zu verdrängen und unseresgleichen, weil wir mit unseren Jobs halt auch irgendwo an die Grenze dessen stoßen, was für uns bezahlbar ist. Und viele so, gerade so Prekäre aus diesem ganzen linken Bereich, die sind ja mit ihren Wohnungen am Anschlag. Die sind ja, wo jetzt jeder Finanzberater sagen würde, also Miete maximal ein Drittel des Einkommens. Die sind ja teilweise schon bei 50% und drüber mit dem, was sie für Miete ausgeben. Und die sind natürlich häufig schon am Anschlag. Das heißt also, es gibt ja ein ganz bestimmtes Milieu, eine ganz bestimmte Klientel, die halt hier für sich was einfordert, was aber insgesamt mit der Frage des leistbaren Wohnens gar nichts zu tun hat. Weil wenn man eine Frage stellt nach leistbarem Wohnen und gerade auch in der heutigen Zeit mit Internet und Remote Work und was auch immer, ja, dann ist das leistbare Wohnen halt nicht auf der Upper East Side und vielleicht auch nicht mehr auf der Upper West Side, sondern vielleicht in New Jersey, ja.
Im Vorort, im Suburb, ja. Wo man aber eigentlich nicht leben möchte. Wobei New Jersey ist ja jetzt nicht die Bronx. Also das ist ja, wobei ich glaube auch in der Bronx mittlerweile gibt es auch schon teure Wohngegenden. Die Bronx sieht auch nicht mehr aus wie in den 80ern, wo das aussah wie ein Bürgerkriegsgebiet.
Genau, das strahlt halt aus in die ganze Stadt. Das ist halt der Punkt, ja, aber genau.
Ja, gut, aber ich meine, das ist ja natürlich im Prinzip diesen ganzen Prozess der Gentrifizierung, Verdrängung und so weiter. Das ist ja jetzt auch, das ist ja auch nichts Neues. Und dass Linke dann immer, wie sich dann wundern, warum dann, wenn sie eigentlich so ein Viertel, in dem vorher meistens Migranten und Arme und oder einfache Arbeiter und Angestellte gelebt haben und vielleicht so ein paar Studenten, die halt irgendwie eine günstige Bude gesucht haben, deswegen in so ein nicht so schön nicht so ein schönes Viertel halt ziehen, wie das zum Beispiel im Hamburg im Schanzenviertel war. Diese Entwicklung im Schanzenviertel habe ich ja nun irgendwie die letzten 25 Jahre verfolgt, weil ich da halt sehr oft bin oder immer noch oder war oder immer noch mal gerne auch mal einen Kaffee trinke, wenn ich in Hamburg bin. War halt vor 25 Jahren noch ein anderer Stadtteil als heute, aber trotzdem war es 2000 auch ein anderer Stadtteil als 1985, wo halt keine
Ja.
Sau da wohnen wollte, weil das dreckig war, es stank, da trieb sich halt Gelumpe und Gesinde rum, wie irgendwelche Rockerbanden, die da ihre Stammkneipe halt hatten. Und das war halt einfach, und der Kiez war generell auch einfach nicht attraktiv halt für so ein urbanes Klientel. So, dann ziehen da halt erst irgendwie, dann ziehen da halt die ganzen Künstler halt hin und irgendwelche Leute wie Rocco Schamoni, die dann den illegalen Gurdenpudelclub da eröffnen. Und dann zieht das natürlich ein Klientel halt an, was halt einfach von Haus aus mehr Geld hat, als halt irgendwelche türkischen Gemüsehändler, die da in den 60ern hingezogen sind. Oder irgendwelche Arbeiter und Angestellten von der lokalen Schlachterei oder so, den es ja auch nicht mehr gibt, die es ja auch schon
Ja.
lange nicht mehr gibt. Genau, und dann dementsprechend wird das natürlich attraktiv und das ist ja immer das Tragikomische dabei, dass so die Rote Flora beispielsweise als so die letzte linke verbliebene Trutzburg im Schanzenviertel, die ja noch 1989 besetzt wurde, als das Schanzenviertel alles andere als hip war, dass das halt mittlerweile der entscheidende Motor ist für dieses Viertel, warum das immer noch irgendwie so einen rebellischen und widerständischen Ruf halt hat. Obwohl das ja
Ja.
schon gar nicht mehr so, das ist ja schon lange nicht mehr so. Und dann versucht man das immer irgendwie mit ellenlangen Pamphleten irgendwie zu skandalisieren. Und ich glaube, die klügeren Linken sind sich dessen auch bewusst, dass sie ein entscheidender Faktor dieser Gentrifizierung waren und immer noch sind. Und die
Ja.
ganz Dummen schmeißen halt bei irgendwelchen hippen Cafés halt die Scheiben ein. So. Oder.
Ja, aber das hast du halt überall in diesen linken Szenevierteln gehabt, dass halt die Leute, die haben doch irgendwann fertig studiert, jedenfalls die meisten, und haben sich
Genau,
dann
und
da
da kann man
irgendwann
sich halt auch die Wohnung leisten für 800 Euro oder 1000 Euro kalt, so die Zwei-Zimmer-Wohnung. Weil ich mich dann.
einmal das und andere auch, die erfolgreich studiert haben zu der Zeit, als das Viertel noch nicht so gut war, konnten sich halt auch dort ein Haus und eine Wohnung und so leisten, also selber kaufen.
Genau.
Und manche von denen sind jetzt auch selber die Miethaie sozusagen, weil
Genau.
die mehr als eine Wohnung haben, wenn sie schlau waren, weil als sie gemerkt haben, es geht hoch. Also
Da
ja,
haben wir sie
das
wieder.
ist
Die Luxuslinken. Eigentum doch ganz gut, vielleicht.
ja, na, ich meine nur, das ist natürlich klar, dass halt, wenn Leute merken, ich kenne auch Leute, die aus der Linken kommen, aus der Generation, aus meiner Eltern Generation, die haben halt ein paar Immobilien gekauft, weil sie dann irgendwann fertig studiert hatten und Geld verdient haben als, was weiß ich was, als Juristen oder so. Und
Ja, ich kenne die auch.
das war einfach eine gute Zeit für Juristen in den 70er Jahren. Und da ging es halt hoch und da wurde halt Geld gemacht. Und da gibt es halt einige, die halt ein bisschen was verdient haben, auch wenn sie links waren. Manche sind auch in der Politik gelandet und wurden später dann auch deutlich weniger links, wie Otto Schily und was weiß ich was. Ja.
Ja, dagegen ist ja auch prinzipiell überhaupt nichts zu sagen. Aber ich finde es ja trotzdem, das ist ja dann trotzdem, dieses Klient ist ja dann ja trotzdem diejenigen, die sich dann halt beschweren, wenn die Mieten halt, also wenn ihre Mieten irgendwann, also wenn es gefährlich werden könnte, dass sie halt
Yes.
noch mehr als 50% ihres Monatseinkommens an Miete abdrücken müssen. Und dann wählt man eben diese Champagner-Sozialisten wie den Mamdani, der ja relativ gute Chancen hat, auch der nächste New Yorker Bürgermeister zu werden. Ich würde ja
Ja,
sogar noch.
der ist so gut wie sicher nächster New Yorker Bürgermeister, weil er hat ja gerade die demokratischen Vorwahlen gegen Cuomo gewonnen. Und New York ist halt nicht mehr das New York von 2000, als noch Leute wie Rudy Giuliani da gewählt wurden. Das ist heute völlig praktisch ausgeschlossen, kann man sagen. Das ist also ein Gebiet, wo Kamala Harris, was weiß ich, wie viel Prozent geholt hat in New York City, 75 oder so. Das
Ja.
ist lächerlich. Also da hast du einfach, da kannst du einen demokratischen Besenstiel hinstellen und der wird gewinnen. Und auch Mamdani. Und das Problem ist halt eher, ja, was du schon vorher vorgelesen hast, der ist halt BDS-Unterstützer, der ist, hat auch mehrfach gesagt, er unterstützt Begriffe wie Globalize die Intifada, also davon will er nicht abrücken, da will er auch nichts gegen sagen. Und überhaupt heißt ja Intifada nur Struggle, also Kampf, ja. Also. Da hat irgendjemand hat einen schönen Kommentar dazu im Internet gelassen, der gesagt hat, ja, mein Kampf heißt auch Struggle. Ja, also genau. Aber ja. welcher Struggle, ne, welcher Kampf ist damit wohl gemeint? Und bei
Einfach
Global
mal wertfrei
Identifier, da
betrachten.
ist es der globale Kampf gegen die Juden, und das war eigentlich auch das, was mein Kampf, worum es darin ging. Und genau, also das ist schon sehr, sehr bedenklich, wie stark diese Leute in diesen bestimmten Hochburgen der Demokraten sich festgesetzt haben. Und das sind auch die Leute, die dort, wie du auch schon gesagt hast, nicht nur bei den jungen Leuten, aber auch insgesamt als die wahrgenommen werden, die konsequent sind und die Energie haben, und wo die, wo begeisterte Unterstützer dahinter stehen. Und die anderen Kandidaten, ein Cuomo zum Beispiel, wirklich ein völlig miserabler Kandidat. Er war ja Gouverneur von New York zur Covid-Zeit und hat da mit seiner Lockdown-Politik Schlagzeilen gemacht. Er war diese Bilder aus New York am Anfang von Covid, wo die Leute in die Altenheime zurückgeschickt wurden. Das basierte auf der genialen Leitung von Cuomo, wo ganz viele Leute in den Altersheimen gestorben sind am Anfang von Covid. Dann musste er irgendwann zurücktreten, weil es gegen ihn, weil es irgendeinen Sexskandal, nämlich Anschuldigungen gab mit sexueller Belästigung. Ja, Korruptionsvorwürfe stehen im Raum. Also diese Figuren, die mit denen so die etablierten Demokraten versuchen, in solche Wahlen reinzugehen, sind einfach auch komplett desavouiert. Also da ist einfach nichts mehr dahinter. Also das ist einfach nur noch so eins: Wir wählen Cuomo, weil uns Mamdani zu radikal ist. Das war eigentlich das letzte Argument, was noch übrig blieb. Und das reicht halt auch nicht. Das ist einfach nicht da, wie man Wahlen gewinnt. Und das ist halt, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, der eine große Rolle spielt bei der Verschiebung der Demokraten hin in Richtung von irren Linken, wie The Squad, wie Ocasio-Cortez, aber auch Sanders und so. Das ist einfach, dass dieses Establishment der Demokratischen Partei in letzter Zeit zu oft verloren hat und auch zu oft sich völlig verlogener Strategien bedient hat. Ja, das war schon die Aufstellung von Biden, obwohl man wusste, der ist nicht mehr so ganz beieinander. Also was alle Leute jetzt sagen, wurde jetzt auch zuletzt zugegeben. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen
Ja,
hast.
klar.
Da gab es aber so Buchveröffentlichungen von diesem CNN-Reporter Tapper und anderen, die eigentlich gesagt haben, ja, eigentlich war das eh allen klar. Und
Das
bis
habe ich mit.
zur Debatte zwischen Trump und Biden im Wahlkampf, das ist noch gar nicht so lange her, wurde jeder eigentlich, der gesagt hat, also mit Joe Biden stimmt noch was nicht mehr, der ist alt und langsam im Kopf und man hat manchmal das Gefühl, er weiß nicht so genau, wo er ist. Und die haben ihn im Wahlkampf 2020 im Keller versteckt, weil es war ja Covid. Und das war eine guter Vorwand, damit bloß nicht auffällt, wen wir da aufstellen. Diese ganze Sache, die ist ja inzwischen offen zugegeben worden. Und das heißt auch, dass eigentlich diese Leute keine Glaubwürdigkeit mehr haben, dieses demokratische Establishment. Die haben ja damals den Biden extra geholt, weil sie sagen, das ist so noch so eine Figur, die wird assoziiert mit Obama und wird assoziiert mit den traditionellen Demokraten von früher. Der ist seit Anfang der 70er, glaube ich, war der als Politiker in den USA tätig im Kongress und sonst wo. Also jemand, den alle schon seit 100 Jahren kennen in den USA. Und mit so einem haben wir noch eine Chance zu verhindern, dass Sanders Kandidat wird und dass Trump die Wiederwahl gewinnt. Das ist uns sozusagen unsere einzige Chance. Und diese Verhinderung der Trump'schen Wiederwahl und diese Verhinderung, dass Sanders der Kandidat wird 2020, war ein einziges Lügenkonstrukt. Und eigentlich muss man halt sagen, das Establishment der Demokraten ist jetzt komplett bankrott einfach im Moment. Also es gibt schon diese Sehnsucht, vielleicht auch bei vielen Demokraten, auch in New York, in so jüdisch dominierten Stadtteilen hat der Mamdani schlecht abgeschnitten bei den Vorwahlen, ist ja klar, ne? Also viele, auch wenn es unter Juden in New York viele Antizionisten oder zumindest auch gegenüber der Regierung kritische, eher linksliberale Juden gibt, gehen die halt nicht so weit, dass sie sagen, sie unterstützen so jemanden. Also Globalize the Intifada ist nicht so das, was dort besonders gut ankommt. Aber ja, es fehlt halt die Energie und es fehlt auch irgendwie ein Kandidat, der das glaubwürdig vertreten könnte, dass er sagt, ich besetze irgendwie einen Middle Ground zwischen Trump und diesen Verrückten in meiner eigenen Partei. Das gibt's nicht und das Establishment hat sich halt selbst desavouiert und jemand wie Cuomo, das war einfach der schlechtestmögliche Gegenkandidat, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der war auch für eine Agenda, wie dieser junge Vam Dani, sie vertritt eigentlich wie maßgeschneidert als Gegner. Also einen besseren Gegner kann man sich nicht wünschen, wenn man auftritt. Ich bin der junge, frische Sozialist mit neuen Ideen und unverbraucht. Und hier seht euch an diesen korrupten, unfähigen Ex-Gouverneur, der Frauen betatscht. So, ne? Das
Ja,
ist
sehr
einfach,
dankbar.
das ist das beste Feindbild, was sich so einer wünschen kann. Und das hat auch wesentlich zu diesem Sieg beigetragen. Trotzdem muss da man halt nicht unterschätzen, wie stark halt gerade so die jüngeren Demokraten tatsächlich im Moment dabei sind, auf diese Linie komplett überzuschwenken, dass auch in allen Umfragen gezeigt wird, dass Demokraten mehrheitlich nicht für Israel sind, also auch demokratische Wähler nicht. Und ja, also da gibt es halt einfach auch einen Wandel, dass einfach solche Parolen, wie der sie vertritt und der offene Antisemitismus inzwischen in der Demokratischen Partei zumindest mal toleriert sind, komplett.
Ja, ist dann sozusagen der politische Arm der Uni-Proteste in Anführungszeichen, die wir vor allem letztes Jahr sehr massiv gesehen haben, ne? Da die Bilder mit
Genau.
diesen Gaza-Camps und wo man ja auch weiß, dass halt auch Universitäten teilweise unterwandert sind von der Muslimbruderschaft aus Katar oder die Chinesen mischen da auch mit und haben natürlich auch ein Interesse an der Destabilisierung der westlichen Länder. So, das ist ja alles nichts Neues und diese nützlichen, sie sind halt nützliche Idioten und dann gibt es halt eben die ideologischen Scharfmacher,
Ja.
wie den Mamdani und dass solche Leute halt mittlerweile vermehrt das Ruder übernehmen innerhalb der Demokratischen Partei ist halt sehr, sehr traurig. Aber das liegt natürlich daran, dass das alte Establishment dermaßen abgewirtschaftet hat.
Ja.
Ja, wobei es ja eigentlich interessant ist, weil Bernie Sanders ist ja auch uralt. Der ist ja noch älter als Biden. Ich glaube, der ist mittlerweile fast 90 und trotzdem ist der irgendwie so, also ich weiß nicht, ob er so der Elder Statesman der sozialistischen Fraktion der Demokraten halt ist. Und deswegen umgibt sich auch eine relativ junge Politikerin wie die AOC halt gerne mit ihm. Und ich glaube, der ist auch für viele junge Leute ist der halt so ein bisschen, ja, so der nette Rauschebart-Opa. So.
Naja, Sanders ist halt, das muss man halt sagen, Sanders ist ja independent. Sanders ist ja unabhängiger. Das heißt, er ist innerhalb der Democrats immer der linke Outsider gewesen. Und daraus kommt seine Reputation und daher auch seine, ja, sein Bündnis mit dieser sogenannten Squad, also mit Ocasio-Cortez und Mamdani, der ja auch komplett ideologisch auf dieser Linie liegt und Ilhan Omar und diese ganzen jungen Abgeordneten, die in einigen dieser Hochburgen gewählt werden, wie halt in New York oder Omar in Minnesota oder so. Da gibt es halt so Gegenden, wo Wahlbezirke, wo ja, wo die Demokraten sowieso gewinnen. Und in diesen Bezirken gibt es diesen ganz klaren Trend, solche Leute aufzustellen. Und die Frage ist natürlich, wie strahlt das aus auf andere Gegenden, wo das nicht so ist, ja, also in New Jersey wird gewählt nächstes Jahr, in Virginia und so, da gibt es, das sind halt so Distrikte, wo die Demokraten sehr gute Chancen haben, ihre Senatssitze zu behaupten. Aber natürlich, wenn in New York und anderswo solche Radikalen gewählt werden und das sind Wahlen, wo die sich mehr über die Independence entscheiden oder auch zentristische Demokraten, die vielleicht dann skeptisch werden, dann zu Hause bleiben oder das nicht glauben, dass das jetzt die Kandidaten, die hier aufgestellt werden, sich davon distanzieren, dann kann das halt dort nach hinten losgehen. Oder wenn sie sich zu sehr distanzieren, dann fallen wieder linke Wähler ab. Also in Staaten, die sehr umkämpft sind, kann das auch den gegenteiligen Effekt haben, wenn solche Leute in der öffentlichen Wahrnehmung als das Gesicht der Demokraten wahrgenommen werden. Weil das muss man halt auch sagen, die Demokraten sind ja jetzt gerade auch mit dieser Wahl von Harris, die sind ja eigentlich mehrheitsfähig nur gewesen. So nimmt man die 10, 15 größten Städte der USA und das unmittelbare Umfeld. Wenn man das rausnimmt, dann ist eigentlich im ganzen Rest des Landes alles rot, ja. Also so in die breite Fläche hinein kommt dieses Programm einfach überhaupt nicht an. Und das könnte halt ein Problem sein. Hinzu kommt halt, dass Trump, nachdem er zwischendurch halt so Probleme hatte mit völlig erratischen Vorgehen, wie zum Beispiel in der Russland-Ukraine-Frage und natürlich noch schlimmer innenpolitisch, weil die wird ja in Amerika in der Wirtschaftspolitik entschieden mit den Tariffs, den Zöllen. Was auch so ein elendes Hin und Her war. Ja, zuletzt hat er aber ein paar Erfolge gehabt. Und das heißt also, wenn er jetzt irgendwie mit ja, mit irgendwie einem gewissen Rückenwind in die Wahlen geht, könnte das halt für die Demokraten einen unerwarteten Ausgang haben, die nächste Wahl im nächsten Jahr.
Ja, das ist nämlich auch meine Frage, weil ich denke schon, dass die natürlich ein Mamdani, ja, der wird dann im Oktober dann Bürgermeister New Yorks, das ist natürlich dann genau für diese Fraktion innerhalb der Demokraten, ist das halt, die erleben dann einen großen Aufwind, Rückenwind,
Ja.
treten unglaublich selbstbewusst dann auf und sagen, ja, guckt mal, ihr altes demokratisches Establishment mit
Ja.
eurem Pro-Israel-Scheiß, so, das ist alles vorbei, wir übernehmen jetzt das Ruder mit unserem Vulgärsozialismus oder Champagner-Sozialismus, gepaart mit Israel-Hass und was weiß ich, keine Ahnung, Erschießungsfantasien gegenüber Superreichen. Und gleichzeitig aber muss diesen Leuten auch bewusst sein, dass sie mit diesem Programm außerhalb der eben sehr links geprägten oder links dominierten akademischen Städte einfach keine Chance haben. Weil das kommt halt in der Provinz in Texas oder Florida, kommt das halt nicht an. So, ich glaube, wahrscheinlich kommt das nicht mal in New Jersey sonderlich gut an.
Ja, also in der Fläche nicht, genau.
Genau, aber
Also,
da werden im Prinzip, die Wahlen werden halt nicht in New York, also die
nee.
Wahlen werden nicht
Auch
in New
in
York entschieden.
Texas, genau, auch in Texas wird die Wahl nicht in Houston und Austin gewonnen, wo das auch
Genau.
teilweise sehr gut ankommt. Genau, also ja, außerhalb der Großstädte kommt es sehr schlecht an, das stimmt. Aber es ist natürlich das Problem, ist auch ein anderes. Das heißt, selbst wenn die Demokraten in diesen umkämpften Staaten eher Zentristen aufstellen, verschieben diese Leute natürlich damit, dass dadurch, dass sie sozusagen die Basis und die ja die Aktivisten der Partei bilden, verschieben sie auf den Rest der Partei weg von einer klaren Pro-Israel-Haltung. Also das hat man ja jetzt gesehen, als Trump diesen Schlag gegen das iranische Atomprogramm ausgeführt hat. Da hast du jetzt ja auch schon sicher, du hast, glaube ich, zwei, die letzten beiden Folgen zugemacht.
Genau.
Aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, dass es praktisch kaum einen demokratischen Abgeordneten gegeben hat, der gesagt hat, wir mögen mit Präsident Trump nicht in allem übereinstimmen, aber dass er jetzt mal was gegen das iranische Atomprogramm gemacht hat, ist eine gute Sache. Nein, also das hast du vielleicht ein, zwei gehabt. Ja.
Gut, es ist die Partei des Atomdeals, ne? Des Atomabkommens. Das
Richtig,
der
richtig, aber man könnte trotzdem halt sagen, also man hätte sich da schon erwarten können, dass wenn Leute, ja, also wenn es da eine Gegenbewegung gäbe, müsste die sich deutlicher zu Amerika positionieren in dem Konflikt mit Iran. Das wäre halt für mich sozusagen ein Punkt, an dem man das festmachen könnte, dass man sagen kann, wir sind eine pro-amerikanische Partei und wir befinden uns auch in Opposition zu solchen Leuten, die halt da diese anti-israelische Position einnehmen. Und da könnte man halt sagen, oder zumindest wenn man sagt, diese Art des Militärschlags stimmt mir nicht mit überein, aber Iran darf keine Nuklearwaffen bekommen und insofern könnte das auch ein Schritt in die richtige Richtung sein. Also eine etwas differenzierte Position überhaupt einzunehmen zu diesem ganzen Vorgang, das fällt halt auf, dass halt der Mainstream der Demokraten und auch der in Anführungszeichen rechte zentristische Flügel der Demokraten halt einfach durch diesen Schub, der von der Seite kommt, immer weiter zurückgedrängt wird. Ja, dass die sich halt kaum noch trauen, was zu sagen. Es gibt halt einen John Fetterman, es gibt einen Richie Torres oder so, aber das war es eigentlich ungefähr. Und das wäre vielleicht eine Möglichkeit für die Republikaner, dass man versucht, solche Leute auch noch mehr einzubinden, weil diese MAGA-Koalition hat ja bisher nur geschafft, Verrückte von den Demokraten einzubinden, wie diesen Kennedy Junior und wie heißt dieser andere Tulsi Gabbard, ja,
Hat
die
sich ja, genau.
schlimmsten Leute eigentlich in der Regierung von Trump, diese beiden. Aber die waren halt auch insbesondere im Wahlkampf dafür da, so bestimmte Gruppen zu bedienen. Ja, und das ist ja häufig so in den USA wie anderswo auch, sind ja Regierungen Koalitionen, nur parteiinterne Koalitionen, wo jede Fraktion irgendwie und jeder, der für irgendeine Wählergruppe steht, auch irgendeinen Posten bekommt. Und jetzt nach der Wahl wird halt die Gabbard auch mehr an die Seite gedrängt, wenn es um Fragen geht wie Israel oder so.
Genau.
Genau, aber die steht halt für eine bestimmte Wählergruppe. Und da wäre es vielleicht gar nicht so dumm, wenn man versuchen würde, einfach auch ein bisschen noch mehr in Richtung zentristische Demokraten auszugreifen, weil die werden es in Zukunft sehr schwer haben innerhalb der Partei.
Ja, also generell würde mich jetzt zum Ende nochmal interessieren, so, weil wir sehen es ja auch, in Deutschland schließt die Linkspartei ja mittlerweile auch wieder auf, so. Also sie dockt eigentlich nur an das an, was die globale oder westliche Linke ohnehin schon seit Jahren halt macht. So, wie gesagt, pro-israelische Irritation innerhalb der Linken hin oder her, das hat ja nun im Prinzip ist es ja noch schlimmer als vor, also es ist ja noch deutlich schlimmer als vor 20 Jahren geworden mit dem Antisemitismus, mit dem linken Antisemitismus vor allem. Und dementsprechend muss man ja auch so konstatieren, eigentlich, ja, sie haben damit gewisse partielle Erfolge. Es kann auch sein, dass nächstes Jahr die Linkspartei wieder im Regierungsbündnis in Berlin sitzen wird. Analog zu der, dem demokratischen Bürgermeister in New York. Okay, das sind dann halt so diese großen Städte, über die wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben, ja. Aber gesamtgesellschaftlich wird das nicht funktionieren. Wie gesagt, dieses Links-Vogue-Progressive, das kommt halt in der Masse oder in der Fläche nicht an. Und dementsprechend muss man eigentlich sagen, ja, dann haben sie halt ihre Achtungserfolge und sie werden viel Unheil anrichten, wenn sie politische Macht halt haben in bedeutenden Städten wie Berlin oder in New York halt. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich trotzdem der Untergang der Linken, oder? Oder siehst du das nicht so?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nur, wie gesagt, das stimmt in der Masse und außerhalb der großen Städte hat dieses Programm, wir besteuern Billionäre, also Milliardäre, Billionärs, keine große Relevanz. Genauso wenig wie diese Mietpreiseinbremsung, weil die Leute, die nicht in den großen Städten wohnen, die gerade in den USA, die wohnen im Eigenheim und denen interessiert das eigentlich einen Scheiß.
Ja.
Und das ist auch in Deutschland ähnlich, wo man halt sagen muss, also okay, wenn man damit versucht, in die breite Fläche zu gehen, wahrscheinlich hat das wenig Aussicht auf Erfolg. Was aber Aussicht auf Erfolg hat, und das ist das Bedenkliche daran, darüber haben wir nicht gesprochen, ist eigentlich, dass diese Art und Weise, wie das vonstatten geht mit diesem, wir sind gegen die Superreichen und wir wollen da irgendwie, und wir sind gegen die Juden und so, das ist natürlich das Bündnis mit dem Islam. Das ist ja eigentlich der zentrale Punkt daran, der daran so besorgniserregend ist und der das Ganze in Europa auch für eine Zeit lang, zumindest solange es keine offen islamistische Partei gibt, die sich selber Chancen ausrechnet, ist das halt sehr, sehr erfolgversprechend, weil das war ein Klientel, was vorher zu einem erheblichen Teil die SPD bespielt hat, ne? Und gleichzeitig mit diesem Lifestyle-Linken kann man halt den Grünen was abgraben. Das war auch so ein bisschen das Erfolgskonzept, womit die Linke plötzlich wieder auferstanden ist, dass ihr halt viele junge Wähler von SPD Grünen und Nichtwählern abgreifen konnte und gerade der SPD damit auch das Leben extrem schwer machen wird auf Sicht in so bestimmten Hochburgen, die sie noch hat, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet. Ja, weil im Ruhrgebiet ist es auch so, dass einzige Städte, wo sie früher auch mit dem Besenstiel alles gewonnen hätten, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, weil ich es mal gelesen habe, weil es mich interessiert hat, war Duisburg, wo sie inzwischen nur noch kurz vor der AfD liegen und die Linke ihnen Stimmen abgreift und all diese Dinge. Das heißt, es ist einfach so eine Verschiebung eigentlich, die jetzt hier stattgefunden hat bei der letzten Wahl, auf der die Linkspartei diesen Erfolg erzielt hat, indem sie halt Islamisten zu sich rekrutiert. Aber dieses links-islamistische Bündnis ist halt für die Entwicklung antisemitischer Gewalt extrem gefährlich, weil es auch Linke dazu animiert, sich islamistischer Methoden zu bedienen. Und das ist halt, denke ich, die ganz große Gefahr, die davon ausgeht, ist, dass durch diese Art der Rhetorik Gewalt gemainstreamt wird. Ein Kampagnenberater von Mamdani zum Beispiel hat sich positiv bezogen auf Luigi Mangione, der diesen Healthcare-CEO umgebracht hat in den USA. Das ist eine islamistische Methode, einfach man erschießt irgendwelche Leute, weil sie einem nicht passen. Oder dann die Rhetorik, die jemand wie Mamdani und Ocasio-Cortez und Konsorten anfeuert, die zielt natürlich auf antisemitischen Mord, wie der in Washington geschehen ist bei dieser Charity-Veranstaltung. Und das waren beide diese Täter, waren beides Linke, die eigentlich aufgetreten sind fast schon, weil man muss ja eigentlich damit rechnen, wenn man solch eine Tat begeht, selber zu sterben, die also fast schon als Selbstmordattentäter aufgetreten sind. Und diese Form von linker Gewalt und linker antisemitischer Gewalt in Kombination mit islamistischer Gewalt, das ist etwas, was uns in Zukunft stark beschäftigen wird und wo ich auch nicht sehe, dass das Appeasement dieser Gewalt gestoppt wird, sondern das wird weitergehen. Das wird insbesondere die gesamte linke Mitte wird da den Mantel des Schweigens drüber drecken und das appeasen, weil sie diese Leute glaubt oder zu glauben braucht.
Ja, das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, da erinnern wir uns ja noch an die iranische Revolution 1978, 79, wo es ja schon mal so ein informelles Bündnis gab zwischen islamistischen und linksradikalen Gruppen. Und wir wissen alle, wer gewonnen hat, wer als Sieger aus dieser Auseinandersetzung nach dem erfolgreichen Sturz des Schah hervorging. Und im Prinzip ist so eigentlich, oder noch, wo das noch weiter vorangeschritten ist, ja in Frankreich mit der La France Insoumis-Partei von diesem antisemitischen Trotzkisten Jean-Luc Mélenchon. Da ist es ja wirklich gang und gäbe, dass halt Linkes, Radikale und Islamisten zusammen demonstrieren, zusammen agieren. Genau, und da auch abgeholt werden von eben diesen Leuten wie Mélenchon, der auch ein lupenreiner Antisemit ist.
Genau, und das fungiert als sozusagen als Schutzmechanismus funktioniert dann der Islamophobie-Begriff.
Genau.
Also man hat extra Leute wie Kocak oder Mamdani, die selbst Moslems sind, die stellt man vorne hin.
Nee, Kocak ist kein Moslem, das ist er nicht.
Okay, aber mit Migrationshintergrund aus.
Ja.
Also er bestreitet, also er selber sieht sich nicht so, aber es gibt noch weitere mit Migrationshintergrund, die dann kritisiert wurde, so eine andere mit Palituch.
Ja, ja,
und
die, ich
genau.
Weiß, was du meinst, ja.
Und dann diese Leute stellt man vorne hin und wenn man deren Antisemitismus kritisiert, ist es Rassismus und Islamophobie. Das ist bei Mamdani auch so. Also wenn man sagt,
genau.
Okay, man hat was dagegen, dass der für BDS ist und die Intifada globalisieren will, das ist halt completely racist und islamophob und hast du nicht gesehen. Und ja, also das ist halt so ein bisschen die Strategie dabei. Und man wirbt auch gezielt um die Stimmen der Islamisten. Das ist bei der Linkspartei war es ja ganz eindeutig. Die haben ihre Kampagne darauf auch ausgerichtet an Orten wie Berlin. Der Kocak, selbst wenn er selber keiner ist, hat ja sich von den Islamisten wählen lassen. Auch indem er halt für sie Stimmung gemacht hat, sowohl gegen Israel als auch gegen die Polizei und gegen Kampf gegen Clankriminalität und so weiter und so fort. Die ganze Kampagne war darauf ausgelegt, deren Stimmen abzugreifen.
Ja, es tut mir immer leid für die normalen bürgerlichen Berliner, die es ja auch noch irgendwo gibt in so Randbezirken wie Zehlendorf oder Reinickendorf, die das alles nicht wollen, aber da muss man leider sagen, die Politik wird dann halt in Neukölln und in Friedrichshain und Kreuzberg und Mitte und im Wedding und Moabit und Prenzlauer Berg gemacht, wo halt diese Leute gewählt werden. Ja, dementsprechend.
Ja.
Ich denke nur, das einzig Heilsame ist dann eigentlich vielleicht. So, ich wünsche denen das nicht, aber dass sie eigentlich das mal merken, was das bedeutet, sich auf so ein Bündnis einzulassen, entweder politisch oder auf der Straße. Also manchmal, es gab ja schon so Momente, Irritationen von irgendwelchen woken jungen Linken oder Linksliberalen, die dann auf einmal gemerkt haben, oh, hinter mir steht halt so ein Typ mit so Fusselbart, der den Zeigefinger nach oben reckt und irgendwas von Allahu Akbar murmelt. Und vielleicht würde es mir unter der Herrschaft der Scharia gar nicht so gut gehen. Oder es gibt ja auch homophobe Übergriffe in Neukölln. Wir wissen alle, wer die Täter sind, so. Ja, oder im Prenzlauer Berg, wo man ja eigentlich, wo sich diese linksliberale Lastenradbourgeoisie ja so häuslich eingerichtet hat seit vielen Jahren, da gibt es halt relativ wenig Probleme mit Moslem oder mit Muslimen, mit muslimischen Jugendlichen, mit irgendwelchen Talahorn-Gangs, weil es die da eigentlich relativ wenig gibt.
Ja.
So, ich denke mir halt, okay, dann vielleicht müsst ihr mal rausgehen und das mal erleben, dass halt eure weiß nicht, euer Biozisch, euer gemütlicher Biozisch Lastenrad Gemüsekiste Kiez, der endet dann auch irgendwo. Aber ihr seid diejenigen, die halt diese Zustände mit ermöglichen.
Ja, aber dass das irgendwie die Einsicht so stark befördert, ich bin mir gar nicht so sicher. Irgendwie klappt das nicht. Es klappt nicht. Also Berlin ist so ein, ich fahre immer wieder nach Berlin und ich bin eigentlich jedes Mal, wenn ich da bin, entsetzt von dieser Zerfall der Stadt, also dieser Vermüllung und dem Ganzen, wie das da überhaupt aussieht und dass man da überhaupt leben kann. Ja? Also selbst wenn du jetzt in einen etwas freundlicheren Kiez gehst, natürlich kannst du dich dort in deiner Blase aufhalten und es ist in Wien, wo es nicht so schlimm aussieht, ist es auch so, dass ich nicht in jedem Kiez wohnen möchte und mir auch schon ausgesucht habe, hier wo ich wohne, weil ich natürlich keine Lust habe, da irgendwie jeden Tag durch die Kopftuchparade zu marschieren. Aber trotzdem, man kriegt es ja mit, man fährt ja auch zur Arbeit, man fährt durch die Stadt und so weiter. Also die Leute merken das ja, was passiert. Aber sie reden sich das durch ihre ideologische Verblendung komplett schön. Also es wird einfach nicht passieren. Es wird in Wien auch niemals passieren, dass die SPÖ sagen wird, das ist hier ein Riesenproblem und wir müssen was tun. Und dieses Verdrängung des Islamproblems führt dazu, dass es immer schwieriger wird, innerhalb der linken und mittellinken Parteien überhaupt auch was gegen den Antisemitismus zu sagen. Das ist also noch dazu, das ist nochmal so ein zweiter Faktor, die Leute sind so, klammern sich so sehr an diese Idee, die islamische Immigration ist gut und wichtig, der Islam ist in unsere Gesellschaft integrierbar, das sind unsere Leute, die sind genauso wie wir. Und weil sie sich daran so klammern, müssen sie geradezu diesen Antisemitismus ignorieren und müssen sie geradezu auch noch dieses Pro-Palästina-Ding immer weiter tragen, weil sonst ja klar würde, dass das alles hinten und vorne nicht aufgeht. Also es ist ein weiterer Teil auch der Verdrängung, zumindest ist es in Europa so, weil es gibt innerhalb der linken Gruppen in Deutschland und Österreich, gibt es einfach Leute, die sagen, nie wieder, und denen das wichtig ist und die auch gegen Antisemitismus sind. Aber die werden dann häufig entweder rausgedrängt aus solchen Parteien oder machen so ein schizophrenes Ding. Also die Juden, die von den Nazis verfolgt wurden, sind halt die, das sind halt unsere Leute. Und die Juden, die jetzt in Israel wohnen und sich dort gegen die ideologischen Nachkommen der Nazis wehren, sind halt Zionisten und böse. Also da gibt es halt so diese ideologische Zweiteilung, gibt es halt bei manchen, die halt natürlich kompletter Wahnsinn ist. Aber es funktioniert einfach innerhalb dessen, wie im Moment der Mainstream ist, in der Sozialdemokratie, in der Linkspartei, bei den Grünen. Es funktioniert einfach nicht, Antisemitismus aus diesem heraus zu kritisieren.
Nein, genau.
Ist einfach nicht mehr möglich.
Ja, das ist ein deprimierendes Ende, aber
Ja.
so ist es halt. Warum soll man
Ja.
das sich schönreden? Ja, in dem Sinne kann man dann diesen Leuten natürlich eigentlich nur alles Schlechte wünschen und den wohlverdienten Untergang. Zumindest auf der Wahlebene, ne? Dann
Ja.
gib ihnen halt Berlin, dann sollen sie doch machen, bauen wir wieder eine Mauer drum, das ist gut. New York, ja gut, schade. Ich mag New York, ich war auch mal da.
Ja.
Tolle Stadt, aber
Der Vorteil USA ist halt
ja.
manchmal so ein bisschen der Vorteil, dass die sich viele Entwicklungen wieder korrigieren. Also Amerikaner haben halt diese Tendenz, das sagt man ja auch sprichwörtlich, das Richtige zu tun, nachdem sie die falschen Optionen ausgeschöpft haben. Und also ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn dieser Mamdani da es schafft, aus New York, in New York so ähnliche Probleme herbeizubeschwören, wie das in LA der Fall war und vorher schon in San Francisco. Also, dass dort halt die Kriminalität wieder explodiert, dass die öffentliche Sicherheit, ja, der ist ja auch Defund the Police Man, also dass die öffentliche Sicherheit in einem Ort wie New York erodiert, dass die Polizisten sich nicht mehr trauen, in bestimmten Vierteln irgendwas zu tun, weil dann, wenn sie vom eigenen Bürgermeister in den Senkel gestellt werden, wenn die Gewalt dort explodieren wird. Und die reichen Leute in Scharen abwandern, könnte man sich halt vorstellen, dass die nächste Wahl dann etwas anders ausgeht.
Es wird genau das, was du gerade gesagt hast, genau das wird passieren. Und ich als New York-Fan gucke ja gerne Filme, die halt in den 70er, 80er Jahren in New York gedreht wurden. Und das ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn, wie New York zu der Zeit aussah. Also nicht nur die Bronx, sondern auch andere Stadtteile, auch Teile von Manhattan sahen einfach aus wie halt Kriegsgebiete,
Ja.
total runtergekommen. Da gab es auch Defund the Police, hat die Polizei sich auch einfach in bestimmte Stadtteile nicht reingetraut, weil sie wussten,
Ja.
dass es dann tatsächlich erschossen werden könnten.
Oder
Und
halt nur mit ganz massivem
ja,
Aufgebot,
nur
wenn
mit
die mal was machen
100 Schaffen,
mussten. Ja.
genau. Und das sind ja alles so Bilder, die man so sieht, wenn man so Filme wie Taxi Driver mit Robert De Niro guckt von 1976, der in New Yorker gedreht wurde, oder Death Wish mit Charles Bronson oder The
Ja.
Warriors von Walter Hill. Das ist ja alles Originalschauplätze in New York, dieses total runtergekommene New York der 70er, 80er Jahre. Und da hatten die Leute irgendwann die Schnauze voll und haben dann diesen Hardliner Giuliani zum Bürgermeister gemacht, der dann wirklich aufgeräumt hat. Und danach sah New York nicht mehr so aus. Also auch diese U-Bahn, dieses Subway in New York in den 70er, 80er, wie
Ja.
das aussah. Und als ich dann selber vor 10 Jahren mal in New York war und dann mit der Subway natürlich gefahren bin, das ist natürlich, gut, ich meine, das war damals auch dann schon 30 Jahre oder 25 Jahre her so, aber trotzdem, das ist halt ein Riesenkontrast und es wird wahrscheinlich genauso kommen, wie du es sagst, und dann könnte es sich wieder selbst regulieren, dass die Leute sagen, nee, das wollen wir dann aber eigentlich auch nicht. So, dann wird halt wieder
Ja.
irgend so ein autoritärer Law-and-Order-Typ gewählt, wie der Giuliani halt war, der mit dem Stahlbesen durchkerchert. Wer weiß, wer weiß. Andererseits in
Ja.
L.A. passiert es aber auch nicht. Also,
Nein, 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 vielleicht
das
das
ist.
nicht, aber so eine innerparteiliche Korrektur wäre halt schon möglich, ja, dass man halt irgendwann sagt, hier, Mamdani, danke, reicht, weil, wie gesagt, also, New Yorker Polizei, das ist ja auch ein Riesenapparat, ich weiß gar nicht, wie viele Leute die haben, ich habe irgendwo mal gelesen, 300.000 oder so, ich weiß es nicht, auf jeden Fall riesig und jemanden, der absolut keine Ahnung und auch keine Erfahrung mit Regierung hat und der nur so völlig wirres, ideologisiertes, radikales Zeug brabbelt, jetzt da einfach vorne hinzustellen, das kann halt auch furchtbar schief gehen. Ja, zweite Möglichkeit ist, dass er natürlich es hauptsächlich bei Phrasen belässt und ansonsten nicht viel ändert. Das wäre natürlich auch nur, der wäre auch nicht der erste Politiker,
Naja.
der sich dann erstmal im Amt erstmal gemütlich macht und die Füße hochlegt und sich
Genau.
freut, dass er ein großes Büro hat und ein gutes Einkommen, weil einen Job hatte der, glaube ich, noch nie. Einen richtigen. Also ja, schauen wir mal.
Genau, schauen wir mal. Dauert ja noch ein bisschen. Dann hören wir uns spätestens dann im Herbst wieder, wer beim
Genau.
Dami dann der New Yorker Bürgermeister ist.
Ja,
Genau.
davon ist Stand heute auszugehen. Also ein wirklich irgendwie tragfähiger Gegenkandidat ist da nicht in Sicht für die Hauptwahl.
Ich reise das nächste Mal dann direkt nach Florida und dann, genau, dann muss ich mir das Elend
Absolut, ich
ersehen.
wollte auch schon immer mal nach Florida.
Na klar.
Fahren zusammen.
Miami. Schön. Das machen wir dann, Martin. Ja, in dem Sinne, liebe Grüße nach Wien,
Mach's
und
gut.
bis demnächst.